Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Physik, Chemie und Ende der Woche noch Frieden. Das ist der Terminplan für die Nobelpreise. Kommenden Montag folgt dann noch der Wirtschaftsnobelpreis. Heute ging es aber erstmal los mit dem Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Den gab es für die, Achtung, für die Entdeckung betreffend die molekularen Kontrollmechanismen des zirkadianen Rhythmus. Wissenschaftsdeutsch. Das lasse ich mir gerne übersetzen von Verena von Kaltz. Sie ist heute Abend mit dabei. Hallo. Worum geht's da?
Es geht um die innere Uhr, die wir alle in uns rumtragen und die dazu führt, dass wir irgendwie so ungefähr immer so einen Rhythmus von 24 Stunden haben, egal ob es hell oder dunkel ist.
Wieso schreiben die das dann nicht? Es geht
das
um die innere Uhr.
Das sind Wissenschaftler.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt so Tage, an denen versucht mein Hirn sehr angestrengt zu verstehen. Es versteht aber nicht. Ich verstehe nichts mehr. Da ist ein Mann, Stephen Paddock, 64 Jahre alt. Der zockt ein wenig in Las Vegas und isst Burritos, so wie es heißt. Und dann hat er 10 vollautomatische Waffen in seinem Zimmer und schießt von oben fast ununterbrochen auf die Besucher eines Country Music Festivals. Die Opferzahlen sind den ganzen Tag über immer wieder nach oben korrigiert worden. Präsident Donald Trump spricht von einem Akt des absolut Bösen. Unser Korrespondent in den USA ist Thilo Kössler. Thilo, wie ist der aktuelle Stand nach diesem Attentat? Was weiß man, was ist noch unklar?
Also man weiß jetzt, dass die Zahl der Opfer immer weiter steigt. Es sind jetzt 58 Tote vermeldet worden und 515 Menschen wurden verletzt. Einige von ihnen sind noch in einem sehr, sehr kritischen Zustand. Das sind mehr Tote, als das Massaker in Orlando im Juni 2016 gefordert hat. Das sind mehr Tote, als in der Grundschule von Sandy Hook im Jahr 2012. Es ist eines der schlimmsten Verbrechen in der jüngeren amerikanischen Geschichte. Und es zeichnet sich ab, dass diese Tat geplant, beabsichtigt, vorbereitet war. Stephen Paddock hat ein Zimmer angemietet, das hinausführte, genau mit einem perfekten Blick auf das Country Festival. Der Mann ist offenbar in den 32. Stock eines Hotels eingemietet worden, hat einen Blick auf den Las Vegas Strip gehabt und einen perfekten Standort, um mit seiner automatischen Waffe in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Menschen zu töten. Das waren schreckliche Szenen, die jetzt auch in den Medien rauf und runter gespielt werden. Der Täter hat sich dann das Leben genommen, bevor die Sicherheitskräfte sein Zimmer stürmen könnten. Er war ein Rentner. Er lebte im Wüstenstädtchen Mesquite vor den Toren von Las Vegas und hat sich bisher nicht zu Schulden kommen lassen. Und man geht davon aus, dass er ein Lone Wolf war, ein Einzeltäter.
Aber gerade diesen Typen verstehe ich überhaupt nicht. Man guckt sich den Mann an, man liest, dass er irgendwie einen Flugschein gehabt haben soll, auch 2 Flugzeuge gehabt haben soll. Er ist 64, der ist mir ein völliges Rätsel. Was ist das für einer?
Das ist einer, der, ich würde mal sagen, der Obsession der Waffenliebhaberei frönt. Und von denen gibt es Millionen von Menschen hier in den Vereinigten Staaten. Es ist eine Obsession. Das Recht, Waffen zu besitzen und in einigen Bundesstaaten auch offen am Körper zu tragen, wie zum Beispiel in Nevada, ist tief in die DNA eingebrannt des amerikanischen Freiheitsbegriffes. Es ist noch nicht einmal gelungen, das Waffenrecht in den wesentlichen Punkten zu verschärfen, die Kontrollen noch engmaschiger zu ziehen, zum Beispiel auch den Verkauf von automatischen Waffen völlig zu untersagen. In einigen Bundesländern ist es eben immer noch erlaubt, oder den Handel auf halboffiziellen Waffenbörsen in Hinterzimmern zu verbieten. Er hat Waffen gehabt, offensichtlich en masse. Du hast es gesagt, er hat allein 10 Waffen in seinem Zimmer, in diesem Hotelzimmer gehabt. Und es gibt in der Tat, diese Psyche gibt in der Tat Rätsel auf. Aber ich möchte es da nicht spekulieren, was das für einer war. Aber es sieht so aus, dass das wohl der Typ, der nette Nachbar von nebenan gewesen ist.
Dann lass uns mal über das Waffengesetz in den USA sprechen. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut. Also vollautomatische Waffen, dazu zählen so Maschinenpistolen, Maschinengewehre. Wir haben ja diese Schüsse auch gehört in den Videos. Die kann man eigentlich nicht so einfach kaufen, zumindest nicht überall. Fast überall sind sie eher verboten. Wie kann jemand 10 solcher, ich sag mal, Kriegswaffen haben?
Naja, es gibt eben Bundesstaaten, die den Verkauf von automatischen Waffen verbieten. Jetzt ist dieser Mann ein Jäger geworden. Er hat eine Jagdlizenz für den Bundesstaat Alaska. Das heißt, er konnte beim Kauf von Waffen diese Lizenz vorzeigen und galt damit als ein sicherer Kunde. Das ist das Problem. Das amerikanische System mit seinem libertären Waffenrecht krankt an diesem Glauben, dass jeder eine Waffe besitzen darf. Und weil das so ist, wird sich auch in diesem Fall vermutlich nichts ändern, Ralf. Die Debatte wird ein ums andere Mal wiedergeführt. Barack Obama hat versucht, das Waffenrecht zu verschärfen. Er ist voll damit an die Wand gefahren. Es gibt hier eine Waffenlobby, die NRA, die National Rifle Association, die einen derartigen politischen Einfluss hat, dass viele schon sagen, die Republikaner sind gekauft von dieser Waffenlobby. Also es wird sich daran nichts ändern. Die Debatte dreht sich im Kreis, aber sie hat noch nie zu wirklich handfesten Ergebnissen geführt.
Der Vollständigkeit halber, eine Sache ist auch noch in meinem völlig verwirrten Hirn momentan, dieses Bekenntnis der Terrormiliz IS, dass sie hinter der Tat stecken. Wie geht man damit momentan in den USA um? Was sind da die Meldungen?
Also die amerikanischen Behörden haben sich sehr schnell festgelegt und haben gesagt, da ist nichts dran, das sind Trittbrettfahrer, das hat die IS ja, der IS schon öfter gemacht. Die amerikanischen Behörden fassen das mit ganz spitzen Fingern an. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie so schnell damit herausgekommen sind. Also es wird ermittelt, man muss es abwarten. Aber es sieht wohl in der Tat so aus, dass Stephen Paddock eigentlich nicht zu dieser klassischen Klientel des Islamisten gehört. Er ist 64 Jahre alt, das ist nicht unbedingt das Alter für eine Radikalisierung im Internet. Er ist auch überhaupt nicht als Islamist in Erscheinung getreten. Offensichtlich wurde nie gesehen, dass er eine Moschee betreten hat. Also das muss man alles abwarten, was die Ermittlungen dann tatsächlich ergeben. Ich bin ein bisschen vorsichtig, aber der Stand der Dinge ist, dass er eben nicht dem islamistischen Umfeld zuzurechnen ist, keine Hintermänner hatte, sondern ein Einzeltäter war.
Thilo Kössler, unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in den USA zur Massenschießerei in Las Vegas.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eigentlich echt ein Scheißleben, oder? Heute so als Student. Vollgestopfter Lehrplan, Vorlesungen, Klausuren, Seminararbeiten. Man muss auch immer hingehen bei Bachelor und Master. Und dann wird dieses süße Studentenleben auch noch immer teurer. Vor allem die Miete. Wissenschaftler, die haben das jetzt mal ausgerechnet. Erschreckendes Ergebnis ist, die Mietpreise für Studentenbuden sind in den vergangenen 7 Jahren teilweise um, Achtung, 70% gestiegen. Jörg Brunsmann, Deutschlandfunk Nova, Wirtschaftsexperte und quasi Dauerstudent. 70% plus wo denn, bitteschön?
Ja, in Berlin, wa? Also die haben die Wohnungsanzeigen, die Wissenschaftler von anno 2010 und von heute verglichen und genau diese 70% plus in Berlin festgestellt. Wobei man echt sagen muss, die Berliner Studis sind eigentlich noch total günstig davon gekommen, trotz dieser Steigerung. Aktuell liegt nämlich der Quadratmeterpreis bei Neuvermietungen bei denen im Schnitt bei 11 Euro. Da würden die Münchner nur müde drüber lachen, das wäre ein Schnäppchen. In München aktueller Durchschnittspreis 18,40 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, wenn wir das mal hochrechnen, die gleiche 30 Quadratmeter Butze, in Berlin 330 Euro, in München mal eben satte 550 Euro.
Woran liegt das?
Dass Wohnungen ganz allgemein gerade Mangelware sind, muss ich dir nicht erklären. Nee. Das weiß jeder, der schon mal gesucht hat. Aber gerade in den Städten kommt noch was anderes dazu. Du hast heute nämlich immer mehr Single-Haushalte. Nimm Berlin, nimm Köln, ist egal. Mehr als die Hälfte der Menschen dort lebt als Single. Und bei der Wohnungssuche konkurrieren die damit dann mit den Studenten. Nur, dass Singles halt mit einem festen Einkommen einfach mehr zahlen können für die Wohnung und, wenn die Lage stimmt, auch bereit sind dazu. Das treibt dann die Preise nach oben. Und das Zweite fand ich sehr überraschend. Die Forscher, die diese Studie gemacht haben, die haben festgestellt, dass immer mehr Studentenwohnungen möbliert angeboten werden. Kann man gut finden, spart dir den Möbelkauf und die große Schlepperei mit Kleiderschrank und Co. Aber der Vermieter haut das natürlich obendrauf auf den Mietpreis. Auch das hat eben die Preise steigen lassen.
Da frage ich mich, wo kann man denn noch billig wohnen und studieren? Weil man muss ja nicht unbedingt in München studieren.
Nee, gibt drei Möglichkeiten. Also entweder du gehst in eine Stadt, wo nicht viel los ist, wo auch die Uni kleiner ist. Beispiel Leipzig ist nach wie vor ziemlich günstig, in den letzten 7 Jahren nur um knapp 25% teurer geworden, vergleichsweise wenig. Oder noch günstiger geht's in Jena. Die liegen hier beim Vergleich ganz unten, weniger als 10% Preissteigerung.
Vorausgesetzt, man kann und man will in Jena oder in Leipzig studieren. Aber was geht noch?
Studentenwohnheim ginge noch. Wenn du da was bekommst, dann ist es in der Regel auch ziemlich billig, durchschnittlich unter 200 Euro. Oder dritte Möglichkeit, du wirst ganz einfach zu einem der Millionen Pendler in Deutschland. Suchst dir was außerhalb der Stadt. Ich habe mal ein bisschen geguckt hier, 32 Quadratmeter in Erftstadt, Richtung Eifel geht das, 270 Euro. Ich meine, in einer Stunde bist du auch an der Uni in Köln oder Bonn.
Aber mal ganz ehrlich, die Städte selbst, die müssten auch ein Interesse haben, dass Leute, die da studieren, auch in der Stadt wohnen können. Tut sich denn da gar nichts?
Also in Städten selbst scheint das echt egal zu sein. Die haben schon damit zu kämpfen, dass es überhaupt genug Wohnungen gibt. Was es gibt, das sind eine Menge Initiativen von den Unis und von den Studentenwerken. Es gibt auch noch eine ganze Reihe an Neubauten von Studentenwohnheimen. Also die Heime, die sind dann in der Regel auch voll ausgebucht. Sieht aus, als wenn das so ein bisschen Comeback des Studentenwohnheims gerade gibt. Nicht, weil die Studenten das so toll finden, sondern weil es sonst wirklich nichts Bezahlbares mehr gibt. Die Autoren der Studie, dieser Mietpreisstudie, die haben das wohl auch so gesehen und eine, wie ich finde, ziemlich merkwürdigen Vorschlag gemacht. Die Wohnzeit im Studentenwohnheim sollte doch auf ein Jahr begrenzt werden, damit mehr Leute die Chance auf ein günstiges Zimmer bekommen. Ich meine, wenn man jetzt noch hingeht und die Regelstudienzeit auch auf ein Jahr begrenzt, dann könnte es funktionieren.
Und wenn jetzt die Städte auch noch hingehen und sagen, Mensch, da kann man so viel Geld verdienen momentan mit Studierenden. Wir bauen einfach Studentenwohnheime und bieten sie für den gleichen Preis an wie die Kapitalisten, dann wird es richtig teuer. Und das passiert nämlich auch zum Teil in Deutschland.
Und wovon träumst du nachts?
Jörg Bunzmann, unser Wirtschaftsredakteur hier in Deutschlandfunk Nova. Studentenzimmer sind sehr, sehr teuer geworden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Herzlich willkommen in der Nobelpreiswoche. Hier ist Deutschlandfunk Nova und heute ist der erste Tag dieser ganz besonderen Woche. Heute haben drei Mediziner aus den USA den Physiologie-Medizin-Nobelpreis bekommen für ihre Forschungen an der inneren Uhr. Also diesem natürlichen Rhythmus, der uns abends müde macht, nachts schlafen lässt und morgens dann irgendwann wach macht. Im besten Fall. Und zwar nicht nur, weil es morgens hell und abends dunkel wird, sondern auch, weil dieser Rhythmus irgendwie genetisch festgelegt ist. Verena, du hast dir das angeschaut. Dafür haben die Forscher Experimente gemacht mit Fruchtfliegen.
Ja, mit diesen niedlichen, netten, kleinen Viechern, die uns auch mal gerne dann auch auf der Obstschale besuchen zu Hause. Denn diese innere Uhr, die gibt es auch bei Tieren, also bei sehr vielen Lebewesen. Ich kenne das übrigens auch von meinem Hund. Mhm. Ne? Also jeden Abend geht die so gegen 9 Uhr schlafen und wenn ich mal unterwegs bin mit ihr, irgendwo bei Freunden oder so, dann kommt sie wirklich immer um 8:45 an, stellt sich so vor mich, guckt mich an, können wir jetzt gehen? Ich muss ins Bett. Mhm. Also man merkt, das ist weit verbreitet und die Forscher haben eben viele Experimente mit Fruchtfliegen gemacht, um zu untersuchen, welche Gene für unsere innere Uhr verantwortlich sind. Und dafür haben sie dann die Fruchtfliegen zum Beispiel von New York nach San Francisco fliegen lassen und umgekehrt, um zu gucken, wie sich die Zeitverschiebung bei denen auswirkt.
Im Ernst?
Ja, also sie hatten auf jeden Fall im Labor zwei Kästen, so hat es einer der Nobelpreisgewinner in einem Artikel für Spektrum der Wissenschaft mal schön beschrieben. Und in diesen beiden Kästen haben sie die Uhrzeit von New York und von San Francisco simuliert, mit einer Zeitverschiebung von 3 Stunden im Hell-Dunkel-Rhythmus und haben dann die Fruchtfliegen einfach hin und her gesetzt und geguckt, wie sich ihre Aktivität mit diesem fingierten Zeitverschiebung verändert. Und
sowas. Leben die überhaupt so lange, habe ich mich gefragt. Aber okay, künstlicher Jetlag bei Fruchtfliegen ist das. Wie gemein eigentlich.
Ja, aber dadurch haben die Forscher nachweisen können, wie die innere Uhr gesteuert wird und dass sie wirklich unabhängig vom Tageslicht tickt.
Und das ist jetzt tatsächlich neu gewesen.
Nun ja, also daran haben die Forscher eigentlich schon seit vor über 30 Jahren geforscht. Das ist ja beim Nobelpreis in der Regel so, dass Wissenschaftler für bahnbrechende Erkenntnisse, an denen sie einen Großteil ihres Lebens meistens verbracht haben, erst viele Jahre später ausgezeichnet werden. Mhm. Und dass die US-Mediziner in diesem Feld arbeiten konnten, das liegt auch wiederum daran, dass noch früher in den 1960er Jahren ein deutscher Mediziner, Jürgen Aschoff vom Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie in Andechs, festgestellt hat, dass diese innere Uhr überhaupt existiert. Also, dass es diesen Taktgeber, der in uns tickt, gibt, auch wenn du gar nicht weißt, ob draußen Tag oder Nacht ist.
Was hat der gemacht?
Der hat in den 1960er Jahren das berühmte Bunker-Experiment gemacht und rausgefunden, ja, dass es das eben gibt.
Okay, also er hat Fruchtfliegen eingesperrt im Dunkeln.
Nein, der hat mit Menschen gearbeitet. Die haben das auch freiwillig mitgemacht. Da wurde in einem alten, schalldichten Wehrmachtsbunker aus dem Zweiten Weltkrieg eine Versuchsstation eingerichtet. Und in dem saßen dann die Versuchsteilnehmer so 3 bis 4 Wochen drin, ohne Kontakt zur Außenwelt. Sie hatten aber natürlich Dusche, Küche, Plattenspieler. Allerdings keine Uhr, kein Radio, kein Fernseher. Also nichts, was darauf hinwies, wie viel Uhr es tatsächlich draußen ist. Und dann wurden eben verschiedene Sachen gemessen, Körpertemperatur, auch der Gehalt von bestimmten Werten im Urin. Und Vorgabe war, dass die Leute, die da reingingen, einfach so einem ganz normalen Tagesablauf folgen sollten, sich 3 Mahlzeiten kochen, keinen Mittagsschlaf halten und dann eben zwischendurch auch noch ein paar psychologische Tests machen und dann ins Bett gehen, wenn sie dazu Bock hatten.
Okay, aber wer geht denn freiwillig für ein paar Wochen in einen Bunker ohne Tageslicht?
Viele von denen waren offenbar Studenten, die die Zeit nutzen wollten, um mal wirklich ganz in Ruhe ohne Ablenkung zu lernen. Und das war relativ erfolgreich. Auf jeden Fall stellte sich raus, dass sich der Tagesrhythmus Rhythmus der Probanden nach kurzer Zeit immer so auf circa 25 Stunden einpendelte, also mit Schlafen und Wachsein, also mehr oder weniger. Und das ist ja nun die Zeitspanne, die nicht genau dem entspricht, was uns die Sonne jeden Tag vorgibt, aber ist schon sehr nah dran.
Ja, aber jeden Tag 25 Stunden, da bist du irgendwann ganz schön weit voraus eigentlich. Hilft das denn jetzt irgendwie, um besser mit einem Jetlag klarzukommen eigentlich?
Man kann nun mal sagen, erstmal verstehen wir dadurch, warum es den Jetlag überhaupt gibt, weil sich eben unsere innere Uhr anpassen muss an veränderte Tageszeiten, das kann sie. Und deshalb ist die Empfehlung von Chronobiologen in der neuen Zeitzone zum Beispiel schön viel rauszugehen und ganz viel Tageslicht zu tanken, damit diese Synchronisierung mit der Sonne ganz gut funktioniert.
Und ich habe mal gelernt, wenn ich in die USA fliege, wo es ja ein paar Stunden früher ist, dann soll ich auf jeden Fall versuchen, nach der Reise wach zu bleiben, bis da auch Schlafenszeit ist. Und dann wäre man dann dort irgendwie schneller in der richtigen Zeit.
Ja, genau, das kenne ich auch. Versuche ich auch immer, klappt mal besser, mal schlechter. Du kannst das möglicherweise noch unterstützen, indem du, wenn du da nachmittags so ganz todmüde ankommst und eigentlich nur ins Bett willst, dann wirklich schönen doppelten Espresso trinkst oder auch zwei. Denn US-Forscher haben vor ein paar Jahren rausgefunden, dass Kaffee wirklich unsere innere Uhr zurückdreht, so circa anderthalb Stunden.
Also wenn ich nach New York fliege mit 6 Stunden Zeitverschiebung, dann trinke ich auf jeden Fall einfach 4 doppelte Espresso und ich bin zeitmäßig schon richtig eingestellt.
Ja, das kannst du ja mal ausprobieren beim nächsten Mal.
Mal gucken. Forschung zur inneren Uhr, die ist heute mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet worden. Verena von Keitz hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ein nicht sehr überraschendes Ergebnis dieses Referendums zur Unabhängigkeit Kataloniens. 90% der abgegebenen Stimmen für eine Loslösung von Spanien. Allerdings lag die Wahlbeteiligung bei gerade mal 42%. Es sind, wie erwartet, in erster Linie die Katalanen zur Wahlurne gegangen, die für die Unabhängigkeit sind. Und die, die nicht dafür sind, die sind einfach zu Hause geblieben. Spaniens Premier Rajoy, der will das Ergebnis des Referendums natürlich nicht akzeptieren. Er sagt sogar, es hat in Katalonien gar kein Referendum gegeben. Aus Sicht der Zentralregierung in Madrid war ja die Abstimmung komplett illegal. Und nachdem es ja gestern einige hundert Verletzte bei Ausschreitungen in Katalonien gegeben hat, da gehen heute wieder Menschen auf die Straße. Außerdem hat das EU-Parlament die Katalonien-Krise auf die Tagesordnung jetzt gepackt. Wir fragen nach. Unser Korrespondent in Spanien, in Barcelona, ist Oliver Neuroth. Oliver, was hat sich denn am Tag nach dem Referendum getan?
Also erstmal ging dieser Tag ganz normal und ganz ruhig los. Ich war heute Mittag auf den Straßen hier in Barcelona unterwegs. Da sah ich die ganz normalen Berufspendler, die Leute, die in den Cafés saßen, auch viele Touristen. Das wirkte so wie ein ganz normaler Tag, als wäre überhaupt nichts passiert. Aber am frühen Nachmittag haben sich einige Studenten in der Stadt versammelt. Die wollten protestieren gegen die Polizeigewalt gestern, dass die Polizei so hart gegen Wähler vorging, mit Schlagstöcken, mit Gummigeschossen und dass ja auch mehr als 900 Leute, aktuell ist das die Zahl, verletzt worden sind. Und das war eine recht große Demo, die sich dann versammelt hatte. Mehr als 1.000, 2.000 Menschen waren es ungefähr, die auf der Straße waren, aber ganz friedlich. Und sie haben halt gesagt, Polizeigewalt geht überhaupt nicht.
Heute Vormittag hat sich das katalanische Regionalparlament zu einer Sondersitzung getroffen. Was ist aus diesem Treffen bekannt?
Da ist in der Tat gar nicht viel bekannt geworden. Nur der Ministerpräsident Kataloniens trat danach vor die Presse und er untermauerte im Prinzip nochmal die Dinge, die er gestern Abend schon gesagt hat, von wegen, dieses Referendum ist gültig. Das Ergebnis ist aus seiner Sicht gültig und man werde nun an dem Plan festhalten, Katalonien wirklich freizuspalten, abzuspalten von Spanien. Und das Ganze soll wohl in den nächsten Tagen weitere Formen annehmen. Es ist so, dass kein genauer Termin genannt wurde, aber man geht davon aus, dass vielleicht im Laufe dieser Woche noch tatsächlich das katalanische Parlament die Unabhängigkeit erklären will. Das ist zumindest die Idee, die die Regierung hat.
Viele Politiker in Deutschland und in Europa, die fordern jetzt Gespräche zwischen Barcelona, zwischen den Katalanen und Madrid, der Zentralregierung, auch mit EU-Beteiligung. Wie könnten denn solche Gespräche aussehen und welche Lösungen ist denn angesichts dieser verhärteten Fronten überhaupt denkbar?
Also ich glaube tatsächlich, dass wenn es überhaupt Gespräche, sinnvolle Gespräche gibt, dann muss da so eine Art Mediator oder Vermittler mit dabei sein. Die EU hat ja schon gesagt, dass sie das wohl eher nicht wäre. Sie sieht das Ganze ja als innerspanisches Problem und will da jetzt erstmal nicht einschreiten. Aber die katalanische Seite hätte das ganz gerne, denn ich glaube, man will hier in Barcelona auch, dass der Konflikt sozusagen die Runde macht und einfach publik wird, dass Europa erfährt, was hier passiert. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Herr Juncker oder ein Herr ja, ich weiß nicht, ein Herr Tusk vielleicht hier hinkäme, um mal zu vermitteln. Das fände Katalonien schon ziemlich gut. Aber was dann am Ende stehen könnte, eine wirklich wieder Befriedung zwischen Barcelona und Madrid, ich könnte es mir eigentlich kaum vorstellen, denn die Fronten sind so verhärtet, keiner will von seinen Positionen abrücken. Madrid sagt, es ist illegal. Barcelona sagt, nein, es ist legal. Also da ist wirklich ganz wenig Spielraum und eine Einigung sehe ich da überhaupt nicht im Moment.
Dann schauen wir mal in die Zukunft. Also es gibt ja dieses Gesetz. Die katalanische Regierung oder das Regionalparlament hat dieses Gesetz erlassen für dieses Referendum und das besagt auch, dass innerhalb von 48 Stunden dann die Unabhängigkeit ausgerufen werden kann. Du hast gerade schon gesagt, das könnte jetzt passieren. Das wäre dann morgen. Wenn die das tun, dann wird ja alles noch viel, viel komplizierter.
So ist es. Und was dann genau wäre, kann auch noch gar keiner vorhersagen. Denn so einen Fall gab es ja noch nicht, dass in Europa sich mal eben eine Region selbst für unabhängig erklärt in der Europäischen Union und dann sagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Der Zeitpunkt ist eben, wie ich eben schon sagte, ein bisschen wackelig noch, ob es wirklich morgen soweit sein soll oder in den nächsten Tagen. Da sagte heute der katalanische Regierungschef, dass er jetzt auch nichts überstürzen will. Es soll noch mal ein bisschen verhandelt, nachgedacht werden. Aber in dieser Woche könnte tatsächlich dieser Tag kommen, wo die Unabhängigkeitserklärung verlesen wird. Ja, und was ist dann? Wir wissen es wirklich nicht. Also ob dann tatsächlich quasi von jetzt auf gleich Grenzkontrollen hier zurückkämen, wie die Wirtschaft dann funktionieren würde, ob die Finanzmärkte verrückt spielen, das könnte alles passieren und es ist alles nicht absehbar.
Oliver Neuroth, unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Barcelona, einen Tag nach dem nicht gestatteten Referendum der Katalanen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das wird jetzt ein noch größerer Markt für Drohnen unter 2 Kilo. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Seit gestern gilt ja Führerscheinpflicht für Drohnen, die mehr als 2 Kilo wiegen. Also jeder, der so einen in die Luft steigen lässt, der braucht einen sogenannten Kenntnisnachweis. Wir haben heute Morgen hier in Deutschlandfunk Nova schon über dieses Warum es sowas geben muss, gesprochen und auch darüber, wo ihr so einen Führerschein machen könnt. Könnt ihr alles nachhören auf deutschlandfunknova.de. Und einer, der solche Führerscheine ausstellen darf, ist Frank Lemm von der FF Drone Academy in München. Frank, also ich nenne jetzt mal so ein paar Drohnen, die massenhaft verkauft werden. Mavic, Spark, Bebop, da ist keine einzige dabei, die über 2 Kilo wiegt. Die sind zum Teil nur 300 Gramm leicht. Und selbst die ganz großen Massenprodukte, Typhoon, Phantom, die sind weit unter 2 Kilo. Also Hobby-Drohnenkäufer brauchen überhaupt keinen Führerschein, richtig?
Dem Gesetz nach brauchen Sie keinen Kenntnisnachweis, wie es ja so schön heißt. Dem Grunde nach würde ich aber sagen, Sie brauchen es noch viel wichtiger. Denn gerade diese Zielgruppe, die ja 80% der verkauften Kopter ausmachen, sollten sich ja dafür interessieren, wo Flugzonen anfangen und wo Rechtmäßigkeit anfängt und aufhört.
Ja gut, aber wenn ich mit so einer kleinen Drohne auf dem Grundstück meines Vaters hinten ein bisschen rumfliege, da kann doch eigentlich nichts passieren, oder?
Naja, ich kann zwar auf dem Grundstück meines Vaters rumfliegen, aber was mache ich, wenn ich jetzt über Nachbarsgrundstücke fliege? Und in dem Moment greift das Luftfahrtrecht, die neue Luftverkehrsordnung, und das sagt eben, dass ich vorher die Genehmigung einholen muss. Das braucht zwar nicht den Kenntnisnachweis als Vorgabe, aber wir vermitteln ja gerade in Workshops und durch den Kenntnisnachweis genau diese Grenzen.
Ja gut, aber jetzt gibt es bestimmt Leute, die sagen, du verdienst ja auch dein Geld damit, ja, mit diesem Kenntnisnachweis. Ist doch klar, dass du dafür bist, dass auch so eine 300-Gramm-Drohne demnächst so einen Kenntnisnachweis braucht.
Na, dann mache ich ein anderes Beispiel. Du wohnst in Düsseldorf in der Nähe vom Flughafen. Du bist in deinem eigenen Garten, aber du bist in einer Flugschneise. Sagst du jetzt auch, in meinem eigenen Garten darf ich tun, was ich will? Oder wäre es nicht interessant, dass ich in meiner Flugschneise, weil ich auch sogar noch relativ nah am Zaun wohne, Flugzeuge habe, die im Zweifel 150, 200 Meter über mir den Landeanflug begehen?
Lass uns nochmal generell durchgehen. Was für Themenbereiche gibt es denn bei diesem Kenntnisnachweis, die auch von unter 2 Kilo Drohnenpiloten beachtet werden sollten?
Naja, es gibt da ganz viele Themen. Auf der einen Seite reden wir ja über Flugzonen. Wo fängt eine Flugzone an und wo hört sie auf? Gefühlt sage ich, der Zaun vom Flughafen ist 1 Kilometer weit weg. Trotzdem befinde ich mich mitten in einer Kontrollzone und darf dort meine Drohne nur in gewissen Höhen aufsteigen. In einer Kontrollzone, beispielsweise als Privatperson, nur 30 Meter und selbst als Gewerblicher nur 50. Obwohl der Gesetzgeber sagt, naja, grundsätzlich darfst du ja eigentlich 100 Meter aufsteigen, aber genau an der Stelle eben nicht.
Okay, weitere Beispiele?
Das zweite wäre im Stadtbereich. Ich bin jetzt in meinem Innenhof oder sonst irgendwo. Ich habe ein Krankenhaus in der Nähe. Ich steige da jetzt auf. Ich will jetzt meinen eigenen Innenhof mal von oben sehen. Habe aber total vergessen, dass über mir eine Hubschrauber entlang fliegen, die durchwegs beim Anflug auch nur 60 Meter, 70 Meter über den Häusern fliegen. Und deswegen ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, auch privaten Hobbyfliegern die Grenzen aufzuzeigen, wo sie sozusagen auch in Problembereiche kommen.
Ich habe eine Idee. Also diese kleinen Drohnen, die werden ja ganz oft mit dem Smartphone gesteuert. Wie wäre es denn, wenn man die Steuerungs-App im Smartphone dann nur benutzen kann, wenn man einmalig die wichtigsten Fragen rund ums Fliegen mit der Drohne beantwortet hat? Vorher geht die nicht.
Ja, das ist eine ganz nette Idee. Jetzt habe ich heute das Handy 1, morgen habe ich das Handy 2, übermorgen verwende ich das Tableau. Und wenn ich dann tatsächlich jetzt Interesse habe, eine Drohne auch im privaten Bereich aufsteigen zu lassen, dann will ich natürlich nicht jedes Mal 5 Fragen beantworten. Das kann auch genau das Gegenteil verursachen, dass der Copterpilot eben kein Interesse hat oder Wege und Möglichkeiten sucht, wie er das umgehen kann, indem er Drohnen kauft, die so einen Sicherheitsmechanismus nicht haben. Mhm. Ich denke, die Aufklärung sollte im Grunde genommen umfassend sein, sodass der Drohnenpilot auch in Kenntnis dessen, wo die Grenzen aufgezeigt werden, dann auch entscheiden kann, kann ich hier fliegen oder kann ich nicht fliegen. Wir erinnern uns, im letzten Jahr gab es einen Fall, da ist ein privater Drohnenpilot auf dem Olympiaparkgelände in München geflogen. Ist mit seiner Drohne 300 Meter auf der Höhe des Panoramafensters Olympiaturms. Er ist erstmal gegen die Panoramascheibe geflogen, die Drohne stürzte dann ab, 10 Meter neben einer jungen Familie, wie es in der Zeitung stand. Man hat diesem dann die Drohne beschlagnahmt, festgestellt, dass er auch noch auf dem gesamten Parkgelände die Tage davor auch schon verbotenerweise über Menschen geflogen ist. Der hat richtig Probleme bekommen und stellte sich aber dann hin, ja, ich habe hier kein Verbotsschild gesehen. Hm. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und das ist in diesem Bereich, liegt das leider ganz eng beieinander.
Frank Lemm von der FF Drone Academy über den neuen Drohnenführerschein, den Drohnenkenntnisnachweis, den ab sofort alle brauchen, die eine Drohne schwerer als 2 Kilo fliegen, also fast niemand.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch haben irgendwann mal welche besessen oder haben immer noch irgendwo eins in irgendeiner Kiste im Keller versteckt oder auch im Bücherregal. Ein lustiges Taschenbuch mit Donald Duck, wie ich früher mal gesagt habe als Kind, Donald Duck und Mickey Maus. Diese Comicreihe mit den vielen Geschichten aus Entenhausen feiert aber übrigens gerade Geburtstag. 50 Jahre alt wird das Ding. Wir wollen jetzt keine Werbung machen oder so, aber 50 Jahre, da kann man schon mal gratulieren. Verena, hast du noch welche rumstehen?
Ich habe tatsächlich bis vor ein paar Jahren noch 2 oder 3 gehabt. Echt? Die waren in so einer Kiste, die habe ich zu Hause von meinen Eltern mal mitgenommen und dann habe ich die aber doch irgendwann aussortiert und abgegeben an einen Secondhand-Laden.
Waren das so richtig alte?
Das waren, glaube ich, so richtig alte. Die hatte ich von meinem großen Bruder geerbt. Hm. Und aber irgendwann habe ich gedacht, die sind so ein bisschen zerfleddert und ich lese sie auch nicht mehr. Kommen sie weg.
Wenn sie gut erhalten sind und richtig alt, da kann man, glaube ich, mittlerweile richtig Geld mitmachen, ne?
Ja, kommt drauf an. Ich habe jetzt nochmal noch ein bisschen geguckt. Also für eine Erstauflage der ersten Ausgabe namens Der Columbus-Walter aus dem Jahr 1967, da stehen bei eBay schon so Anzeigen drin für 199 €. Also das ist ja schon gar nicht so schlecht. Mhm. Aber das, was ich sonst gesehen habe, ist nicht so wahnsinnig lukrativ. Also da steht viel auch für 1 € drin oder für 2,50 €.
Jetzt gibt es eine neue Ausgabe, die erscheint.
Ja, im Oktober kommt die Nummer 499 und das ist sogar die Fortsetzung der ersten Ausgabe der Columbus-Walter.
Okay, kennst du noch Phantomias?
Phantomias?
Ja, das war einfach Donald Duck mit so einer Batman-Maske auch. Gab es eine Folge, du bist
so
ein...
So wie Super Grobi.
Ja, Super Grobi. Du bist ein Ass, Phantomias gab es noch. Eine Folge, bist du eher so ein Donald-Typ oder so ein Mickey-Typ?
Tick, Trick und Track.
Natürlich, mit dem schlauen Taschenbuch. Fähnlein Fieselschweif.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin geht dieses Jahr an 3 Wissenschaftler aus den USA. Es sind die Chronobiologen Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young. Sie untersuchen seit den 1980er Jahren, wie unsere innere Uhr funktioniert. Bei Fruchtfliegen konnten sie unter anderem das Gen nachweisen, das als hauptverantwortlich dafür gilt. Die Forscher fanden auch noch weitere Proteine, die unsere innere Uhr steuern und uns damit eine Art Takt vorgeben. Der beeinflusst unter anderem, wann wir besonders wach sind oder wann eher müde, wann welche Hormone ausgeschüttet werden, außerdem Körpertemperatur und Stoffwechsel. Eine weitere Erkenntnis: Die Chronobiologie funktioniert bei Menschen, Tieren und Pflanzen ähnlich. Mit dem Medizin-Nobelpreis gibt es dieses Jahr umgerechnet rund 940.000 Euro, mehr als bisher. Die Preisträger in den Kategorien Physik, Chemie, Literatur und Frieden werden im Laufe der Woche bekannt gegeben. Wissenschaftler aus Deutschland wollen das nördliche Breitmaulnashorn vor dem Aussterben bewahren. Mehrere Institute arbeiten dafür mit einem tschechischen Zoo zusammen. Dem gehören die letzten drei nördlichen Breitmaulnashörner, die es noch gibt. Sie leben mittlerweile in einem Schutzgebiet in Kenia. Auf natürlichem Weg können sich die Tiere nicht mehr fortpflanzen. Forscher haben jahrelang ein Verfahren entwickelt, wie man sie künstlich vermehren könnte. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin hat jetzt angekündigt, dass es die Methode noch dieses Jahr für die Nashörner in Kenia vorbereiten will. Den beiden letzten Weibchen sollen Eizellen entnommen werden. Vom letzten Männchen hat man schon Sperma. Im Labor sollen dann Embryonen entstehen und die sollen südlichen Breitmaul-Nashornweibchen eingepflanzt werden, damit die sie austragen, sozusagen als Leihmutter für die nördlichen Verwandten. Bei der Google-Suche kosten in Zukunft möglicherweise mehr Texte Geld. Google hat angekündigt, den Verlagen entgegenzukommen. Die sollen selbst entscheiden können, welche Inhalte hinter einer Paywall verschwinden und damit kostenpflichtig sind. Bisher hatte Google die Verlage gezwungen, mindestens 3 Artikel pro Tag kostenlos anzuzeigen. Es geht vor allem um journalistische Inhalte. Google findet, dass viele Bezahlsysteme für die Nutzer zu kompliziert sind. Das Unternehmen will den Verlagen nach eigenen Angaben helfen, einfachere Systeme einzuführen. Also, dass zum Beispiel ein Klick reicht und der Nutzer nicht sämtliche Daten samt Kontoinformationen angeben muss, um einen dann kostenpflichtigen Artikel zu lesen.
Deutschlandfunk Nova.
In der Kulturszene in Deutschland kocht es momentan. Seit Tagen geht ein offener Brief um von Künstlern und von Kulturschaffenden, in dem sie sich aufregen darüber, dass der AfD in der neuen Legislaturperiode der Vorsitz im Kulturausschuss des Bundestages zusteht. Die Kritik ist da, da wird sich demnächst ein Parlamentarier oder eine Parlamentarierin mit Gedenkstätten wie dem Holocaust-Mahnmal oder den ehemaligen Konzentrationslagern beschäftigen, deren Parteifreunde und Parteikollegen stolz auf die Leistung deutscher Soldaten in den Weltkriegen sein wollen oder ein Denkmal der Schande in der Hauptstadt sehen. Um mal die Zitate von Gauland und Höcke wieder zu nennen. Das wollen wir mal ein bisschen genauer anschauen, und zwar mit der Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus von der Humboldt-Universität in Berlin. Hallo Svenja, grüß dich.
Hallo Ralf.
Svenja, es gibt ja total viele Ausschüsse im Bundestag für den Haushalt, für Wissenschaft, Bildung, Verteidigung, Außenpolitik, etliche andere auch und eben auch für Kultur. Wer entscheidet denn nach welchem Verfahren darüber, an welche Partei der Vorsitz in so einem Ausschuss geht?
Also prinzipiell in der Geschäftsordnung steht, dass sich die Vergabe der Ausschussvorsitzenden oder dass darüber im Ältestenrat abgestimmt wird. Der Ältestenrat setzt sich wiederum zusammen aus den Fraktionen im Verhältnis zu ihrer Stärke im Bundestag. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Parteien den Ausschussvorsitz nach ihrer Größe im Bundestag verteilen. Prinzipiell die Anzahl der Ausschussvorsitze richtet sich ebenfalls nach der Größe der Fraktion.
Und wie verbindlich ist die Geschäftsordnung des Bundestags? Ist die mit einem Gesetz vergleichbar?
Naja, also rein formell muss die Geschäftsordnung eigentlich nach jeder Bundestagswahl neu erlassen werden. Das wird aber eigentlich so gehandhabt, dass sie in der Regel immer von der Vorgängerregierung übernommen wird. Wenn sie dann aber mal gilt, dann müssen sich die Parteien auch daran halten oder eben sie ändern. Das geht natürlich auch.
Könnten die anderen Parteien gemeinsam einen AfD-Ausschussvorsitzenden verhindern?
Also ganz generell kann man nicht verhindern, dass die AfD überhaupt einen Vorsitz übernimmt. Die anderen Parteien könnten sich dann natürlich einig werden, dass man bestimmte Ausschüsse nicht an die AfD vergibt. Gerade im Hinblick natürlich auf den Kulturausschuss macht das natürlich sehr viel Sinn, wie ihr ja vorhin schon in der Anmoderation gesagt habt, dass sie den eben nicht bekommen sollte, vor dem Hintergrund der Äußerungen von Holke und Gauland.
Aber welche Macht hat denn so ein Ausschussvorsitzender? Also was kann er tatsächlich entscheiden? Kann er nicht von den anderen, die ja von anderen Parteien kommen, also die dann auch in dem Ausschuss sitzen, total runtergeredet werden?
Das kann er natürlich. Prinzipiell hat er die Funktion der Vorbereitung, der Einberufung und auch der Leitung der Ausschusssitzung. Inhaltlich kann er jetzt nicht über die Köpfe der anderen Mitglieder hinweg entscheiden, aber natürlich hat er halt eine sehr große symbolische Funktion und von daher ist es natürlich schon relevant, welche Partei den Vorsitz des Ausschusses hat.
Okay, aber dann gehen wir mal ins Detail. Also wenn er jetzt sagt, er bereitet die nächste Ausschusssitzung vor und er streicht bestimmte Themen einfach von der Tagesordnung und sagt, nee, das ist jetzt nicht so wichtig. Die anderen Parteien sagen aber, wir finden das wichtig, dann können die das auch einfach wieder draufnehmen auf die Tagesordnung, oder nicht?
Das ist sicherlich möglich. Da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal genau in die Geschäftsordnung reinschauen. Aber prinzipiell kann er natürlich hier nicht komplett das zensieren oder Ähnliches.
Also es geht mehr um den Symbolcharakter eines
Vorsitzenden. Genau, ja. Und das ist natürlich, das hat natürlich eine starke Strahlkraft auch über Deutschland hinaus. Das ist natürlich ein ziemlich gefährliches Signal, das man dann senden würde, wenn die AfD den Vorsitz des Kulturausschusses übernehmen würde.
Was hat der Vorsitzende eines Kulturausschusses des Bundestages so zu melden, wenn der oder diejenige zum Beispiel in Zukunft von der AfD sein sollte? Antworten hatte Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus von der Humboldt-Universität in Berlin.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir haben diese Stunde schon mit unserem Korrespondenten in den USA gesprochen über die aktuelle Lage in Las Vegas nach dem Schusswaffenattentat. Und das alles macht schon fassungslos, weil auch irgendwie nichts zusammenpasst. Aber genauso ratlos macht mich eine Meldung, die wir heute Nachmittag gelesen haben. Verena von Keitz.
Ja, die dpa meldet, dass die Massenschießerei von Las Vegas den Aktien großer amerikanischer Waffenhersteller sofort Auftrieb gegeben hat. Die legten am Montag mit dem Handelsauftakt in den USA um fast 4% zu.
Weil gerade viele Leute Waffen kaufen oder was?
Auf jeden Fall setzen da offenbar die Anleger drauf, die Aktien jetzt nach oben treiben. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass nach Amokläufen und Attentaten wirklich die Waffenkäufe zunehmen in den USA.
Okay, die Leute kaufen dann Waffen, weil sie sich verteidigen wollen für den Fall, dass sie auch in so eine Situation kommen oder was?
Ja, das könnte man sich jetzt vielleicht vorstellen als eine Motivation, dass Angst eine Rolle spielt und die Leute dann eben Spontankäufe tätigen. Aber laut Experten ist es wohl vor allem so, dass viele Amerikaner nach solchen Gewalttaten fürchten, dass jetzt demnächst doch mal schärfere Waffengesetze irgendwie aufgelegt werden. Wir haben ja eben von Thilo gehört, dass viele Menschen in den USA wirklich besessen sind von Waffen und dass sie deswegen eben noch schnell ein paar Pistolen und Gewehre kaufen, bevor man das möglicherweise irgendwann nicht mehr darf.
Also damit ich das nochmal klar habe, nach der größten Massenschießerei in der jüngeren US-Geschichte steigen die Aktien von Waffenherstellern nach oben tatsächlich. Weil klar ist, dass jetzt mehr Leute in den Waffenladen wahrscheinlich rennen, um sich mit noch mehr Waffen zu versorgen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Früher sind da regelmäßig Handgranaten explodiert. Heute hört man nur noch leise die Blätter im Wind rauschen. Ein pures Idyll, diese ehemaligen militärischen Sperrgebiete in Deutschland, die jetzt zu Naturschutzgebieten werden. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt-Naturerbe hat gestern zum 1. Oktober weitere 23 bisherige Militärübungsplätze vom Bund übernommen. Circa 9000 Hektar sind das, also ungefähr so viel wie 9000 Fußballfelder. Professor Dr. Werner Warmhoff ist fachlicher Leiter der DBU Naturerbe. Herr Warmhoff, insgesamt besitzt Ihre Stiftung jetzt 70 solcher ehemaligen Militärübungsplätze mit rund 70.000 Hektar, verteilt auf ganz Deutschland. Wie kommt es, dass der Bund solche Flächen an Sie abgibt?
Ja, das hängt zusammen mit der Entscheidung von mittlerweile nun drei verschiedenen Bundesregierungen, Flächen des Bundes, die nicht mehr für militärische Nutzungen benötigt werden, nicht zu privatisieren, das heißt also an Privatleute zu verkaufen, sondern sie dem Naturschutz zur Verfügung zu stellen.
Wo liegen jetzt diese neuen Gebiete, die seit gestern dazugekommen sind?
Die sind über mehrere Bundesländer verteilt. Der Schwerpunkt der Flächen, die an die DBU gestern gegangen sind, liegt in Nordrhein-Westfalen. Das sind 10 Flächen. Dann kommen noch 5 in Niedersachsen dazu und je zwei in Bayern und in Rheinland-Pfalz. In Thüringen sind es drei und auch eine noch in Mecklenburg.
Was macht diese Flächen in Bezug auf ihre Tier- und Pflanzenwelt denn eigentlich so besonders?
Ja, das ist die Form der Nutzung, die besondere Form der militärischen Nutzung, muss man sagen. Dort haben Panzer ihre Übungen abgehalten. Das Gelände ist spezifisch für die militärischen Zwecke gestaltet worden. Das heißt, anders als in der heutigen Normallandschaft haben wir dort so nahtlose Übergänge von offenem Land, also Weiden, Wiesen, hin zu Wald. Und das sind Lebensräume, die, wie gesagt, ansonsten sehr selten geworden sind und an die eine ganze Reihe von vor allem Tierarten gebunden ist. Zum Beispiel der Neuntöter, das Braunkehlchen oder auch, den werden kaum Menschen kennen, der Ziegenmelker, eine Nachtschwalbe.
Mhm, okay, schön. Aber wie ist das mit dem Boden? Gibt es da nicht auch Probleme mit alten Metallhülsen der verschossenen Munition oder Splitter von Granaten, die da noch zu finden sind im Boden?
Die findet man in der Tat. Das ist von Fläche zu Fläche sehr unterschiedlich. Auf den sogenannten Standortübungsplätzen, also das sind in der Regel die Übungsflächen kleinerer Art, die direkt hinter den Kasernen an den Stadträndern liegen. Da wurde meist nur mit Platzpatronen geschossen. Da ist nicht mit einer besonderen Belastung zu rechnen. Wenn es sich aber um ehemalige zum Beispiel Panzerschießplätze handelt, dann ist es durchaus möglich, wenn da, und da wurde scharf geschossen, dass da heute auch noch größere gefährliche Granaten im Boden liegen. Diese Flächen sind natürlich dann entsprechend für die Öffentlichkeit gesperrt. Das tut aber der natürlichen Entwicklung auf diesen Flächen keinen Abbruch.
Aber generell, also wenn Sie die durchgecheckt haben, die Flächen, dann dürfen wir auch als Besucher dahin?
Auf vielen Flächen dürfen Sie heute schon hin. Auf denen mit gewissen Gefährdungen versuchen wir, dass zumindest einige Wege auf jeden Fall abgesucht werden und dann, wenn was gefunden wird, dass die auch geräumt werden, sodass die Bürger der Umgebung oder auch wenn sie von weiter her kommen, auf diesen sicheren Wegen sich die Flächen anschauen können und dort die Natur erleben können.
Was machen Sie denn mit diesen Gebieten? Gucken Sie zu, wie das zuwuchert oder gestalten Sie die aktiv? Also wie ist das langfristige Ziel? Wie sollen diese Gebiete in, sagen wir mal, 10 oder 20 Jahren noch aussehen?
Sowohl als auch. Die meiste Fläche ist von Wald bedeckt. Und immer wenn der Wald heute schon naturnah ist, dann rühren wir den nicht mehr an. Also dort lassen wir eine Entwicklung hin zu einer Wildnis zu. Wenn das noch sehr eintönige Kiefernwälder oder Fichtenforste sind, dann machen wir für eine begrenzte Zeit einen sogenannten Waldumbau. Das heißt, wir entnehmen diese häufig auch nicht standorttypischen Baumarten und lassen dann aber der Natur ihren Lauf. Also der Wald wird zur Wildnis im Offenland oder auch im halboffenen Bereich, den ich vorhin nannte. Da fliegen wir. Das heißt, dort laufen Wildpferde oder Heckrinder, sogar auf einigen Flächen Wasserbüffeln oder Wiesente, die diese Flächen offen halten. Wir mähen aber auch zum Beispiel die Heide und auf einigen wenigen Flächen wird sogar gelegentlich mit Feuer gearbeitet, um diese Offenhaltung zu gewährleisten.
Ehemalige Übungsplätze der Bundeswehr werden zu Naturschutzgebieten. Werner Warmhoff war das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Naturerbe. Hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Das finden wir gut, oder, Verena?
Braunkehlchen sind so hübsch.
Ja. Und macht da bloß keine Neubaugebiete draus aus diesen tollen Flächen. Das war's von uns beiden. Das war die Redaktionskonferenz am Montagabend. Mittlerweile weiß ich auch, dass Montag ist.
Das ist gut, innerhalb von einen Dreiviertelstunden.
Verena von Kaltz war dabei. Und am Mikrofon Ralf Günther. Bye-bye. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.